Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des MLS-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Es ist viel passiert in der vergangenen Woche. Ich begrüße Anne.
Schönen guten Tag.
Ja, wir sind hier mittlerweile bei Folge 98. Aber hatte ich Vincent vergessen. Sorry, Vincent, hi. Vincent?
Hallo? Ist jemand da?
Er hat das Sprechen verlernt, nachdem er auf Bärenjagd war. Ich glaube, ich hörte irgendwas, dass der Bär ihm aufs Ohr geschlagen hat.
Nein, Spaß beiseite dazu. Vincent ist endlich wieder dabei. Glückwunsch, Vincent, zu deiner erfolgreich bestandenen Kirchenmalerprüfung.
Meisterprüfung, aber
der
ja,
Meister darf fehlt.
Ich das ist doch egal. Ja, Meisterprüfung, Meister. Okay, auf alle Fälle, wir reden heute hier ein bisschen über die MLS, aber vielmehr über die Nationalmannschaften, die ja momentan eher in den Fokus rücken, gerade auch bei vielen Amerikanern. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit den Frauen an. Spiel war ja heute Nachmittag gegen die Niederlanden, also Europameister gegen Weltmeister. Anne, ich überlasse dir den Vortritt. Du hast das ganze Spiel gesehen, oder?
Ja, ich habe das ganze Spiel gesehen, habe ein wenig vor mich hingelitten. Es war viel zu spannend. Ich hasse es, wenn es so spannend ist. An sich fing es eigentlich erstmal gut an. In der 10. Minute machten die USA ein Tor. Es war ein Abseitstor, also zählte es nicht. Und dann kam der Schock. Was man noch dazu sagen muss, die USA haben sehr, sehr stark angefangen zu spielen und das erinnerte ein bisschen an die Spielweise, wie sie sie auch 2019 hatten. Ein offensives Pressing, sie haben die Niederländerinnen sehr früh schon unter Druck gesetzt und haben sehr, sehr viele Chancen, sich überhaupt erst darüber aufbauen können. Und das sah endlich mal wieder wirklich gut aus. Und dann kam so ein Schockmoment in der 18. Minute, als Jenna dann ganz plötzlich mit dem ersten Torschuss der Niederländer auch den ersten Treffer des Spiels machte. Medina ist auch diejenige, die noch ein zweites Tor für die Niederländer schoss. Die USA schossen innerhalb von 2 Minuten nach dem 1:0 2 weitere Tore, sodass es dann lange Zeit 1:2 stand. Aber in der 54. Minute war es halt wieder Medina, die dann ja den Ausgleich schoss. Das zog sich dann bis nach der Verlängerung. Die USA dazwischen wieder mit weiteren Abseitstoren. Also das ist, glaube ich, so das Thema dieses Turniers. Es waren, ich glaube, allein in der Verlängerung waren schon wieder 2 oder 3 Abseitstore. Und es sind definitiv viel zu viele Abseitstore. Und ja, am Ende setzten sich dann im Elfmeterschießen durch. Die Niederländerinnen verschossen nicht, sondern die Keeperin der USA, Nea, setzte ganz gut zu. Also gut, der erste war nicht wirklich gut geschossen und der andere, der gehalten wurde, der war einfach sehr stark gehalten. Und dann sind sie am Ende weitergekommen. An sich hätten es beide Teams, glaube ich, oder finde ich, durchaus verdient, weil beide sehr starke Phasen hatten und beide hatten sehr schwache Phasen. Das wechselte sich immer ab. Aber ja, ihr könnt ja mal sagen, ihr habt ja die Verlängerung gesehen. Was war denn euer Eindruck von dem Spiel?
Was mein Eindruck war, ist halt, dass der Trainer des US Women National Team gar nicht so wirklich wusste, was er machen soll. Ich meine, es geht in die Verlängerung bei Olympia und du hast Spieler wie Carly Lloyd, Alex Morgan, Megan Rapinoe und wie sie alle heißen auf dem Feld. Da änderst du nicht 100.000 Mal die Taktik. Nein, du lässt die spielen. Die sind erfahren, die wissen, wie man in einer Verlängerung spielt. Die sind keine 12 oder 13. Nein, es sind gestandene Profifußballerinnen. Die wissen, wie man sich in sowas zu verhalten hat, weil sie allesamt schon genügend Turniere gewonnen haben. Aber nein, man ändert die Taktik. Warum auch immer. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
Du, Vincent, du hattest es ja auch
an dieser Woche. Ja, ich kann nur abseits sagen. Sehr viel abseits.
Das ist, ja, Tatsache.
Ja, das ist genau so ein Punkt. Du änderst die Taktik 100 Mal. Klar kommst du mal durch, weil es mal funktioniert. Der Gegner stellt sich neu drauf ein. Dann stehst du halt im Abseits. Ist genauso ärgerlich. Anstatt dass du einfach bei deiner Taktik bleibst, vielleicht noch eine ein, zwei Führungsspieler mit dazu holst, dass du weißt, wo die Stärken, wo die Schwächen liegen und anhand dessen musst du planen. Aber nicht so einen Schwachsinn machen, wie es der Trainer gemacht hat. Und es ist ja nicht nur heute so. Nein, es war ja auch gegen Schweden. Da gab es eine richtige Packung. Und in den Spielen davor war es genauso. Da fehlt halt einfach dieses Trainer-Knowledge. Der weiß halt einfach nicht, wie man mit denen zu trainieren hat.
Also ich glaube, der kann durchaus ein guter Trainer sein. Er ist, hört man zumindest auch, sehr leidenschaftlich, ein Workaholic und würde sich rund um die Uhr mit Fußball beschäftigen, vor allem irgendwie auch wohl mit den Gegnerinnen und mit Taktik. Aber was definitiv aufgefallen ist, und das fällt das ganze Turnier über schon auf, seine Taktik passt einfach nicht zur Spielweise dieses Teams, dieser Spielerinnen. Und auch in diesem Spiel hat er, du hast es ja schon gesagt, mehrfach die Taktik geändert. Am Anfang dieses offensive Pressing, was so gut funktioniert hat, ist dann plötzlich abgeschaltet worden wieder und man ist wieder in die Defensive gegangen. Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht mit diesem Team. Also, die können verteidigen, das ist nicht der Punkt, aber wenn du halt die ganze Zeit hinten stehst und nur phlegmatisch an deiner Position stehst und gar nicht weg darfst, dann funktioniert das halt nicht, weil das für die Gegnerin viel zu leicht ist zu durchschauen. Und was auch auffällt, ist, dass er gibt den Spielerinnen einen sehr harten Weg sozusagen vor. Zum einen, sie dürfen keine Fehler machen. Das ist eine Scheißregel, weil wenn du so eine Regel aufstellst, ist die logische Konsequenz, dass sie Fehler machen, gerade dann, wenn die Taktik oft umgestellt und geändert wird. Und er sagt ihnen auch exakt, wie sie laufen sollen. Er stand die ganze Zeit am Spielfeldrand und hat immer zugerufen, wie jede einzelne Spielerin laufen soll. Im Durchschnitt hat jede der US-Spielerinnen über 150 Spiele Nationalmannschaftserfahrung und braucht niemanden, der ihnen sagt, oh, du musst jetzt gerade auslaufen oder so. Es funktioniert ja auch nicht. Und dann kommen halt diese Abstimmungsprobleme, die Daniel ja schon angesprochen hat. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass er nicht lange Trainer des US-Nationalteams bleiben wird, einfach weil er nicht zu dem Team passt, beziehungsweise das Team nicht zu ihm.
Wo war er eigentlich davor Trainer?
Uff, gute Frage. Er hatte mehrere Stationen schon gehabt. Kann ich dir auf Anhieb gar nicht sagen. Aber er hat tatsächlich schon einige Trainerstationen hinter sich. Sowohl in der NWSL, ich glaube auch in der MLS irgendwie als Co-Trainer oder so. Und ich glaube auch bei den Männern war er zwischenzeitlich schon ein Co-Trainer. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die Erfahrung hat er, das ist nicht das Problem. Es ist halt nur wirklich eine völlig falsche Herangehensweise an diese Mannschaft.
Ja, er war ja davor, ich bin jetzt mal gerade nachgestaut, Trainer von den Damen in Seattle und davor von Kansas City. Also er hat klar schon die Erfahrung gemacht in den USA, aber wie du schon sagtest, man muss den Spielern nicht zeigen, wo sie laufen müssen. Ich meine, das sind gestandene Profis, die wissen das. Klar, ich als Seejungtrainer kann das was sagen, ich mach's nach wie vor. Ist auch was komplett anderes, aber wie gesagt, ich meine, wenn ich 150 Länderspiele im Tank hätte oder auf dem Zettel hätte, whatever, ich würde rausgehen zum Trainer und sagen, hey, mach mal halblang, ich weiß, was ich tue oder sowas, aber ja, ich habe so das Gefühl, ich würde sagen, ist überfordert, aber er meint zwar wahrscheinlich nur gut, aber er muss den Spielerinnen mehr Vertrauen schenken, glaube ich. Also was heißt Vertrauen schenken? Er muss sie mehr machen lassen. Und dann wird es auch mit dem Erfolg, er ist sicher ein sympathischer Typ, mit dem man sich gut unterhalten kann, keine Frage. Aber wenn er halt seine Haltung nicht ändert, dann wird es nichts. Dann wird er nicht lange Trainer sein.
Ja, da kann ich gar nicht widersprechen.
Das Einzige, was ihn rettet, ja, wäre wahrscheinlich noch das Olympiagold.
Aber selbst dann glaube ich ehrlich gesagt, dass er nicht lange Trainer sein wird. Also klar, eine gewisse Zeit vielleicht, aber dann, das wird nicht lange gut gehen, weil es einfach überhaupt nicht stimmig ist. Was man noch sagen könnte, die wirklich auffälligsten Spielerinnen in diesem Spiel waren definitiv Julie Ertz, die einfach überall war. Das war sehr, sehr beeindruckend. Und die 39-jährige Carly Lloyd, die gefühlt auch überall war. vorne im Sturm natürlich vor allem. Und dort hat sie die Niederländerin sehr, sehr zugesetzt. Und bis zu ihrer Auswechslung dann, wo im Verlauf der zweiten Halbzeit war das, hat sie wirklich, ist sie Kilometer und Kilometer gerannt. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und da hat eigentlich nur noch das verdiente Tor gefehlt.
Die West Ham spielen ja nächste Woche gegen die Damen aus Kanada, die sich gegen Brasilien durchgesetzt haben.
Genau.
Glaubt ihr, du hast nicht glaubt ihr, wer hat da die Nase vorn?
Also eigentlich müssten die US-Damen gewinnen, weil sie eigentlich den stärksten Kader haben. Aber niemand weiß, wie gecoacht wird und auch in dem Spiel ist Vercoachen möglich. Aber ich denke schon, dass die USA das Spiel gewinnen sollten. Ansonsten ist es eine herbe Enttäuschung.
Wenn wir jetzt schon gerade bei Kanada sind, können wir ja gleich über das andere Kanada im Goldcard noch reden, oder?
Korrekt, und zwar sowohl das Nationalteam der Kanadier als auch das Nationalteam der US-Amerikaner war ja im Viertelfinale des Gold, Halbfinale des Gold Cups, Entschuldigung. USA spielten gegen Katar. Ich sag's gerne nochmal, Katar ist eingeladen von der CONCACAF, keine Sorge, es gehört nicht zu Nordamerika. Und die Kanadier durften gegen den Titelverteidiger Mexiko ran. Waren zwei spannende Begegnungen, leider zu nicht humanen Uhrzeiten, weswegen ich es nicht anschauen konnte. Ich weiß nicht, Arne, nee, Vincent.
Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe an dem Abend was Besseres vorgehabt.
Okay.
Bärenreiten.
Ich habe ein bisschen bei USA, Katar, die Highlights gesehen. An sich sah es so aus, als wäre tatsächlich Katar besser gewesen. Haben auch einen Elfmeter verdattelt. Letzten Endes ist man selber schuld, wenn man die Chance nicht macht. Und am Ende schoss Zardes die Jungs ins Finale. Im Spiel zuvor, Matthew Hoppe im Viertelfinale, köpft er ja sein Team ins Halbfinale.
Aber
war eigentlich auch nicht schlecht.
Das Tor fiel in der 86. Minute, auch da hat man lange gewartet.
Ja, die lassen sich Zeit. Ich meine, Blumen wachsen länger als Unkraut.
Was ich noch gesehen habe, war, dass Matt Turner eine hervorragende Parade noch gehabt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie der Katari hieß,
Matt Turner ist ein guter Keeper. Der hat jetzt, glaube ich, schon das zweite oder dritte Mal die Null gehalten.
Ja.
Dann sind wir das Weitere.
Aber ich habe nichts mehr.
Weiter. Okay. Reden wir ein bisschen dann über die Kanadier. Ich habe ja gesagt, dass sie ins Finale kommen und gewinnen werden, weil ich nicht USA und auch nicht Mexiko sagen wollte.
Aber du
hast ja gegen Costa Rica, soweit ich weiß, durchgesetzt im Viertelfinale.
Ja, du hast aber nicht mit der CONCACAF gerechnet, weil die CONCACAF will immer das gleiche Finale haben und deswegen wurde, ich sag's jetzt mal tatsächlich ganz drastisch, Kanada wurde schlichtweg betrogen. Man hat Mexiko da schlichtweg den Sieg geschenkt. Spielerisch waren beide Teams auf einer Höhe. Mexiko hat 2 Elfmeter bekommen, es mag auch sein, dass die berechtigt gewesen sind. Aber das sagt schon viel über dein Team aus, wenn du es nicht schaffst, aus dem Spiel heraus deine Tore zu machen, sondern nur auf den Pfiff des Schiedsrichters hoffen kannst. Aber was der größere Skandal ist eigentlich, und da bin ich wirklich sauer drüber, weil die CONCACAF sich damit langsam in ein Problem reitet, was sie so nicht mehr lösen können wird. Das Spiel dauerte 99 Minuten. Warum dauerte das Spiel so lange? Na klar, es gab zwischenzeitlich auch eine Verletzung eines kanadischen Spielers. Die hat natürlich einen Augenblick gedauert. Aber das Spiel wurde zwischenzeitlich auch kurz unterbrochen, weil die mexikanischen Fans erneut heißt, erst vor wenigen Wochen ist der mexikanische Verband dafür bestraft worden. Sie dürfen ihre WM-Qualifikationsspiele nicht mit Zuschauern machen im Stadion. Also nicht vor Heimfans machen. Und genau für das gleiche Vergehen wurde jetzt zwischenzeitlich das Spiel unterbrochen, weil die Fans wieder diese homophobe Beleidigung gerufen haben. Die Fans machen das natürlich mittlerweile aus Provokation und sie wollen gegen ihren eigenen Verband, vor allem gegen ihren eigenen Verband protestieren, weil sie in der Liga MX gibt es wohl. Ich habe mich jetzt mit der Liga MX nicht so sehr beschäftigt, aber man liest immer wieder, dass es da gerade sehr große Korruptionsskandale gibt und die Fans da sehr sauer sind über Dinge, die da passieren. Und deswegen protestieren sie und wollen im Prinzip, dass ihr Verband gegen diese Liga endlich einschreitet. Dadurch, dass der Verband es aber nicht macht, reagieren sie, indem sie sozusagen dafür sorgen wollen, dass der Verband Ärger bekommt. Also rufen sie homophobe Beleidigungen, für die der Verband ja gerade erst bestraft wurde. Das Spiel wird unterbrochen und plötzlich dauert das Spiel halt 99 Minuten und in der, ich glaube, 97. Minute machte Mexiko dann das 2:1. Und das, würde ich sagen, ist Betrug, weil das kann nicht sein, dass ein Spiel unterbrochen wird wegen des Verhaltens der Fans und sie damit ihrem Team auch noch helfen, dass es mehr Zeit bekommt, endlich ein Tor zu machen und Mexiko jetzt im Finale gegen die USA spielen darf. Das haben sie allein aus diesem Aspekt jetzt, nicht spielerisch, haben sie es einfach nicht verdient. Und eigentlich müsste die CONCACAF da jetzt hart durchgreifen und entscheiden, dass das Tor nicht regulär gegeben war, dass man aus Strafe Kanada weiterschickt und Mexiko raus ist. Und vor allem, man müsste darüber nachdenken, Mexiko mal für längere Zeit von solchen Wettbewerben auszuschließen. Weil das kann nicht sein, dass du so einen Vorteil bekommst durch das Verhalten deiner Fans. Und dass das andere Team natürlich nachteilig beeinflusst. Definitiv nicht.
Ja, es ist in der Tat immer respektlos, dass sich die Fans da einfach nicht mal ansatzweise am Riemen reißen können. Ich meine, wir alle haben Fußball vermisst im Stadion. Ich gehe selber nächste Woche wieder hin, freue mich drauf. Aber auf die Idee zu kommen, das alles kaputt zu machen, sowohl für Spieler als auch für andere Fans, wird mir da gar nicht in den Sinn kommen. Ich meine, ja, der Verband ist korrupt oder mag korrupt sein, aber keine Beweise. Aber nichtsdestotrotz muss man das nicht auf Kosten anderer machen. Und gerade so homophobe Sprüche, die gehen halt einfach gar nicht, da die erstens dumm sind, zweitens wirft es ein komplett falsches Licht auf Spieler, die tatsächlich homosexuell sind und sich nicht trauen zu outen, zum Beispiel auch mexikanische Spieler. Und allgemein, die Fanszene gerät dadurch sehr in Verruf in anderen Ländern.
Ja, sie haben ja keinen Ruf mehr, den man noch in irgendeiner Art und Weise schützen müsste.
Die Sache, sie haben keinen Ruf mehr. Ich meine, die können nichts mehr verdienen, aber trotzdem kann man ein bisschen, ein ganz kleines bisschen netter sein. Ich meine, meinetwegen gegen irgendwas anderes protestieren, wo wirklich jeder hasst, meinetwegen Sporting-Fans oder so, aber doch keine, nein, Spaß. Nein, allgemein gegen irgendwelche Menschengruppierungen zu schießen, geht halt einfach gar nicht. Ich meine, dann schießt gegen euch selber. Das ist doch in Ordnung, aber gegen andere, nein, geht gar nicht. Nicht auf so einem drecksniedrigen
Niveau. Zumindest könnte man ja Bengalos zünden, genauso strafbar, die Fans hätten euren Spaß dazu.
Ja. Zündet doch mal, oder zündet mal wegen Bengalos, sieht doch schön aus. Aber macht nicht so einen Schwachsinn, weil ich schade damit nicht der Liga, sondern nur dem Verband. Und der Verband kann eigentlich nichts dafür. Ich meine, klar, er kann eingreifen, alles drum dran machen. Vielleicht steckt es auch unter einer Decke, weiß ich nicht, aber macht doch irgendetwas, was keinen anderen Menschen irgendwie in Dreck zieht.
Aber bisher schaden sie dem Verband ja nicht wirklich. Also, okay, ja, sie müssen ein paar Spiele zur WM-Qualifikation ohne Zuschauer machen. Aber ansonsten gibt es halt keine Strafen. Und genau das ist das, was nicht nachvollziehbar ist, weil Mexiko einfach schon so oft deshalb bestraft wurde, es immer und immer wieder passiert und es einfach keine Steigerung in Sachen Strafen gibt. Die einzige Steigerung, die möglich wäre, wäre sie beispielsweise von der WM direkt mal zu disqualifizieren oder dass man sie jetzt aktuell aus dem Wettbewerb, aus dem Gold Cup rausnimmt. Weil das ist einfach wirklich, das ist schon frech. Natürlich verstehe ich, die Fans wollen irgendwie protestieren, aber das ist halt wirklich unterstes Niveau. Da geht übrigens an der Stelle ein Herz an die Kanadier raus, an die kanadischen Fans, die ja so unglaublich sportsmanlike sind, dass, weiß ich nicht, da ist Mexiko einfach 20 Jahre von entfernt. Die kanadischen
100.
Ja, oder so. Die kanadischen Fans haben nach dem Spiel im Internet unter dem Beitrag der mexikanischen Mannschaft haben sie denen gratuliert und fürs Spiel gedankt. Krass. Also obwohl solche Sachen passiert sind, gehen die hin und sagen, hey, danke fürs Spiel, war ein cooles Spiel, Glückwunsch. Wow.
Das erinnert mich an die ganzen Cartoon-Folgen über Kanada von den Amerikanern über ihre Gastfreundlichkeit. Ich meine, ja, es sind ein gutes Volk, keine Frage. Ich finde es auch einfach gute Verlierer. Ich meine, lieber ein guter Verlierer als ein schlechter Gewinner, sage ich immer. Weil es bringt nichts, wenn du gewinnst, aber dann abhebst. Nein. Auch wenn du verlierst, mit gehobenem Kopf vom Feld geht, die sind alle stolz auf die Jungs. Ich meine, wird gedacht, dass sie ins Halbfinale kommen. Vermutlich niemand außer ich. Nein. Sie haben super Turnier gespielt, können stolz auf sich sein und auf alle Fälle vielleicht nicht nächstes, aber in 5 Jahren dann bei der WM ihr Land super vertreten und das werden sie auch im Vergleich zu Mexiko.
Kanada hat auf jeden Fall sehr, sehr stark bei diesem Gold Cup für sich geworben, das muss man sagen.
Definitiv. Wir müssen uns ranhalten, ich habe gleich Training, ich will keine Strafe zahlen. Gab es denn in der MLS irgendwas Interessantes? Irgendein Duell, wo wir drüber reden müssen? Oder irgendeine Aktion?
Vincent hatte was zur MLS.
Ich hatte einfach mal nur ein paar besondere Ergebnisse, weil die MLS, wie ich finde, in letzter Zeit schon sehr, sehr komische Ereignisse und Spiele rausgebracht hat. So genauer drauf eingehen muss ich jetzt nicht, aber man muss einfach nur mal festmerken, dass Kansas gegen Seattle gewonnen hat, was natürlich ein ganz großes Highlight ist. Und
Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie viele Spiele von unserer Startaufstellung kennst du?
Cleveland kenne ich. Mit Randa kannte ich, der hat mal bei uns gespielt.
Ja, da hört's auf, Labor, oder?
Das ist ein Riesentalent. Dann dein Lieblingsspieler, Rui Diaz, kennt man natürlich auch. Eigentlich habe ich alle kennt. auch unser Wechselknabe Rau hat gespielt. Nein,
ich klinge hier jetzt wie so ein schlechter Verlierer, das will ich nicht sein. Glückwunsch, Vincent, auf alle Fälle. Ja, verdient gewonnen. Wie es Anne bereits gesagt hat, dass Wilmers weg ist oder Corona-bedingt fehlt, hat keine Aussagekraft gehabt. Sie hat recht gehabt, ja. War aber eigentlich abzusehen. Und wie gesagt, es wird ein Gold Cup. Ich meine, jeder Verein ist davon betroffen, dass die Spieler weg sind. Oder auch bei der Olympia. Von daher kann man das jetzt nicht als Argument werten.
Und was ich vielleicht auch noch ganz interessant war, ist ja allein die Tatsache, dass Galaxy so gut ist diese Saison und Dallas ziemlich schlecht. Dass dann Dallas auch noch 4-0 gegen die Galaxy gewonnen hat, ist auch, fand ich, noch ein ganz interessantes Schmach gewesen für das Star-Team aus Carson. Ja.
Ja gut, habt ihr ansonsten noch irgendwas Wichtiges, was euch auf dem Herzen liegt?
Ich möchte, dass du während des Trainings darüber nachdenkst, welches MLS-Team von einem Spieler betroffen ist, der bei den Olympischen Spielen ist. Und in der nächsten Folge hätte ich dann gerne die Antwort.
Okay. Ja, mache ich.
Ich bin gespannt.
Gibt's Strafen, falls jemand von euch die Wette verliert? Was ist der Wetteinsatz?
Das ist doch die MLS wechseln.
Ich kann die Wette nicht verlieren.
Sie kann die Wette nicht verlieren, das weiß ich aber auch.
Also Daniel, was zahlst du als Strafe? Na, die ist unverbrüchlich.
Deine Seele. Okay. Aber ihr habt nichts mehr. Habt einen schönen Abend. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche auf alle Fälle wieder. Währenddessen checkt unsere Kanäle ab auf Instagram, Twitter und auf Facebook. Kommt in unser Discord, Link wie immer in der Beschreibung. Und ansonsten gebt uns gerne Feedback. Ihr kennt das Prozedere. Bis dahin, bleibt gesund. Bye bye.
Ciao. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.